Also ich stelle Victoria Frisack vor, falls Sie sie noch nicht kennen. Geboren in Wien, Geburtsdatum wurde durchgestrichen. Ist denn so bei uns? Nein. Sie studierte Philosophie und Geschichte und Rechtswissenschaft im Nebenfach an der Universität Wien. Sie hat auch gearbeitet im Verlagswesen, sie hat ihren eigenen Verlag, auch, oder? Edition Victoria, kann man das sagen? Sie hat auch einen Preis erhalten, Würdigungspreis des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Jahr 2004. Sie ist Vorstandsmitglied der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, WIGIP. Erste Arbeiten, Vorträge, Publikationen zu Olympe de Gouges hat sie im Jahr 2001 begonnen. Sie hat ein bisschen erzählt, oder sie wird noch erzählen, ja, wie sie dazu gekommen ist. Weitere Beschäftigung mit Olympe de Gouges ab 2008 und ja, seither, also wirklich Redaktion der Dissertation, ein Großteil ihres Lebens zurzeit mit dem Titel Denken und Werk der Olympe de Gouges und heute auch, sie hat diese Tagung organisiert und koordiniert und alle gefunden, zusammengebracht. Ja, und sie darf den letzten Teil auch übernehmen jetzt.
Danke, Corinne. Ich habe mein Referat vorbereitet und dabei vergessen, dass ich Ihnen eigentlich auch das Einleitungszitat für meine Dissertation vorlesen möchte. Und das hole ich jetzt nach, weil es dann nicht mehr vorkommt. Olympe de Gouges hat in einem Brief an Poncet Delpech geschrieben, Sie wissen es, Monsieur, Politik und Philosophie gehören nicht zu den Fächern, deren Bearbeitung den Frauen ansteht. Nun, ich habe mir Mühe gegeben, in dem einen wie dem anderen erfolgreich zu sein. Und ich beginne jetzt also mit meinem Vortrag über das politische Engagement von Olympe de Gouges, wobei ja im Grunde genommen nahezu jede ihrer Schriften politisch zu nennen ist, denn auch ihre Dramen und Romane befassen sich mit dem politischen und vor allem immer mit den zeitgenössisch jeweils brandaktuellen Themen. Und wenn man allerdings vom politischen Œuvre von Olympe de Gouges spricht, dann ist in der Regel von denjenigen Schriften die Rede, die sie ohne den Anspruch einer besonderen literarischen Form oder ohne den Anspruch der Unterhaltung geschrieben hat, sondern mit denen sie explizit zur Lage der Nation, zu den Debatten in den Gremien oder zu den Missständen, die sie beseitigt wissen wollte, Stellung genommen hat. Solche Stellungnahmen erfolgten unter anderem in Form von Wandzeitungen und Plakaten. Und ich werde ein paar Abbilder von Originalen im Hintergrund durchlaufen lassen. Das sind 9 Folien, die uns die Bibliothek de l'Assemblée Nationale für die heutige Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Es sind einige davon sowieso unleserlich, aber Sie werden einen Eindruck bekommen, wie wir haben das schon am Vormittag auch erzählt, nicht so, Olympe de Gouges hat ihre Texte geschrieben, hat sie auf eigene Kosten drucken lassen und auf eigene Kosten in Paris plakatieren lassen. Ich möchte Ihnen in diesem Referat einerseits das staatspolitische Engagement von Olympe de Gouges darstellen und andererseits möchte ich Ihnen ihr gesellschaftspolitisches Wirken ein wenig näher bringen. Was die politische Theorie betrifft, muss man den Kontext der Lebenszeit von Olympe de Gouges berücksichtigen. Diese wichtige Zeit des Umbruchs von der Monarchie und der Feudalordnung zu einer Republik, die sich den Grundsätzen der Gleichheit und der Freiheit verschrieben hat oder das zumindest tun wollte. Die hinter diesen Umbrüchen stehenden Ideen waren die Gedanken der Aufklärung und die Theorien, vor allem von Montesquieu und von Rousseau und von letzterem insbesondere die Schrift über den Gesellschaftsvertrag. De Gouges verfügte über ein profundes Wissen über die Rousseauschen Schriften und sie war von der Theorie des Gesellschaftsvertrags überzeugt. Auch das Zitat, das meinen Vortrag ankündigt, rekurriert auf Rousseau. De Gouges nannte sich selbstbewusst und furchtlos wie Jean-Jacques Rousseau, zu einem Zeitpunkt, als ihr nahegelegt wurde, sich mit ihrer politischen Meinung ein wenig zurückzuhalten. Und sie erinnerte an 2 Männer, nämlich an Jean-Jacques Rousseau und an Louis-Sébastien Mercier, die beide aufgrund ihrer nicht gelittenen Schriften in die Schweiz ins Exil gegangen waren und die also trotz Gefahr und trotz Bedrohung an ihrer Meinung festgehalten haben und am Publizieren ihrer Meinung festgehalten haben. Olympe de Gouges ließ sich ebenso wenig beirren und sie hielt fest, der Bürger Mercier, berühmter Philosoph und Konventsabgeordneter, fürchtete um mich. Er kann diese Tatsache bestätigen. Trotzdem Sie eine Frau sind, sagte er zu mir, sind Ihre Schriften zu öffentlichkeitswirksam und zu nachdrücklich für einen Zeitpunkt, in dem man die Revolution fürchtet, die Sie vorbereiten. Hören Sie auf mich, entziehen Sie sich den Nachstellungen durch die Tyrannen und lassen Sie sich die Verfolgung ein Beispiel sein, mit der man mich heimgesucht hat. Selbstbewusst und furchtlos wie dieser nämliche Mercier, wie Jean-Jacques, wurde ich umso umtriebiger. Olympe de Gouges schrieb das im Dezember 1792 und sie sollte ihre Furchtlosigkeit nicht einmal mehr ein Jahr überleben. Die Grundidee des Rousseauschen Gesellschaftsvertrags kann man vielleicht so zusammenfassen. Ein Volk ist erst dann ein Volk, also ein rechtsverbindlicher gesellschaftlicher Zusammenschluss, wenn die Menschen, die es bilden, sich vertraglich darauf einigen, in dieser Gemeinschaft zum Wohl des Ganzen ihre natürliche Freiheit vollständig aufzugeben, um sich einer bürgerlichen, also dieser vertraglichen, dieser rechtlich geregelten Freiheit zu unterwerfen, wobei das Volk selbst der Souverän ist und sich also selbst diese Gesetze gibt, die für alle gelten und die das Gedeihen und das Funktionieren des Gesamten im Blick haben. Im Grunde geht es also im formalen Sinn um die Rechtsstaatlichkeit und um die Volkssouveränität und im inhaltlichen Sinn um das Gemeinwohl. Und genau diese Komponenten als Grundlage der politischen Veränderungen im Zuge der Revolution findet man in den Schriften von Olympe de Gouges. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle anmerken, dass Olympe de Gouges Rousseau nicht kritiklos gegenüberstand. Sie hat zum Beispiel mit ihrer Schrift über das ursprüngliche Glück des Menschen eine Art Gegenthese zu Rousseaus Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit des Menschen geschrieben. Und sie war sich auch der Frauenfeindlichkeit seiner Ausführungen bewusst. Sie schrieb an einer Stelle über den Bürger von Genf, also über Rousseau, und seine Sarkasmen, die er gegen uns, also die Frauen, gerichtet hat. Aber zurück zum Gesellschaftsvertrag und seinen Komponenten der Volkssouveränität, der Rechtsstaatlichkeit und des Gemeinwohls. Das schien de Gouges ein gangbarer Weg für die politischen Veränderungen in Regierungsform, in Staatsführung und Gesellschaftsordnung zu sein. Und sie äußerte sich dazu folgendermaßen. Werden wir Sklaven, Republikaner oder konstitutionelle Royalisten sein? Man darf sich nichts vormachen, diese drei Parteien existieren. Welche ist die vernünftigste und stärkste, wird man sagen. Für mich werde ich antworten, es ist die am besten verfassungsmäßige. Ein eigenes Konzept politischer Theorie hat de Gouges nicht verfasst, aber sie hat zu den aktuellen Veränderungen auf dieser konzeptuellen Grundlage Stellung genommen und sie hat all die Reformen und Neuerungen im Verwaltungsapparat und in der Staatspolitik daran gemessen. Und weil sich das französische Volk im Gegensatz zur alten Feudalordnung mit ihren Standeszugehörigkeiten nunmehr als eine Staatsbürgergemeinschaft von gleichem Verstand, müsste doch das Gemeinwohl die einzige Richtung aller politischen Bestrebungen sein und es müsse eine dementsprechende Bereitschaft zu Kompromiss von jedem Einzelnen geben. Und sie beschwor in diesem Sinn die Meinungsmacher, sie richtet sich an dieser Stelle an die Journalisten und sagt, wenn ich sie nur zu irgendwelchen guten Gedanken bringen könnte und dazu das Gemeinwohl den Einzelinteressen vorzuziehen, damit jeder auf den Grund seines Gewissens geht und vor dem Unheil erzittert, das er seinem Land beschert hat. Und in genau diesem Sinn rief sie auch die Nationalversammlung zur Konsensbereitschaft auf und zu einem gemeinsamen politischen Vorgehen. Um die Nation zu retten und die Gesellschaftsordnung auf neue Füße zu stellen, müsse jeder von seinen Partikularinteressen absehen. Um sich abzustimmen, sagte de Gouges, ist es notwendig, ihre speziellen Voreingenommenheiten zurückzustellen, den dritten Stand zu überzeugen, dass er nicht das Recht hat, alleine neue Gesetze zu schaffen und der Geistlichkeit darzustellen, dass sie in diesem Moment sich des Prunks ihrer Würden und eines bedeutenden Teils ihrer Vorrechte entledigen muss. Überzeugen Sie den Adelsstand davon, dass es ein Unrecht, eine himmelschreiende Demütigung ist, zu verweigern, mit dem dritten Stand zu tagen, als gäbe es zwischen diesen beiden Ständen unbezwingbare Schranken. Dieses Zitat bedeutet nun nicht, dass sie nicht für eine Aufhebung der Feudalordnung war oder dass sie die Forderungen des dritten Stands nach einer adäquaten Repräsentation nicht gut hieß. Das tat sie nämlich schon, und zwar explizit an einer anderen Stelle, aber mehr als um die Durchsetzung eines, wenn auch gerechtfertigten Partikularinteresses, ging es ihr um das Gesamte, also die Gesamtgesellschaft in ihrer Vielfalt und in all ihren Aspekten. Es war die Mitte, für die sie sich stark machte, und diese Mitte war eine, von der aus ihren Blick immer dorthin lenkte, wo es Ungerechtigkeiten, wo es Marginalisierungen und Vernachlässigungen gab. Und in diesem Sinn trat sie für die Ärmsten der französischen Bevölkerung, also für den sogenannten vierten Stand, genauso ein, wie sie es für die Verfolgten und mit dem Leben bedrohten Angehörigen des ehemaligen Adelsstandes tat. Dieses Engagement entsprach ihrer geistigen Unabhängigkeit und sie hielt fest: Was Sie betrifft, meine Herren Aristokraten, seien Sie mir nicht dankbar, darum bitte ich Sie, falls es so aussieht, als würde ich die Waage auf Ihre Seite neigen lassen. Es liegt in meinem Charakter, mich auf die Seite der Schwächeren und Unterdrückten zu stellen. De Gouges zeigte kein Verständnis für Lagerdenken oder für parteiliche Geisteshaltung. Die hielt sie, also ganz im Gegenteil, nämlich für gefährlich und für eine wahre Reform abträglich. Sie selbst gehörte zu keinem Zeitpunkt irgendeiner politischen Richtung an und war auch sehr darauf bedacht, sich nicht vereinnahmen zu lassen und die Unabhängigkeit ihres Denkens zu bewahren. Die extremistischen Auswüchse welcher Partei auch immer waren ihr ein Gräuel und sie wurden zur ständigen Zielscheibe ihrer Kritik. Einmal formulierte sie auf eine ganz witzige Weise, wie sehr sie genervt davon war, dass sie immer nach der politischen Richtung gefragt wurde, der sie sich selbst zuordnete. Ich weiß, schrieb De Gouges, dass man mir vorwirft, mich nicht für eine bestimmte Partei entschieden zu haben. Verzeihen Sie mir, Monsieur, den Ausdruck. Die beiden Parteien sind mir extrem vorgekommen. Ich habe die gerechte Mitte eingehalten. Ich habe gedacht, dass es, um diese gewalttätigen Parteien einander anzunähern, nur nötig sein würde, Eifer, Tatendrang und Patriotismus zu besitzen. Das ist es, was ich mich bemüht habe zu zeigen, und ich schmeichle mir, dass man mir zumindest diesen Vorzug nicht absprechen kann. Die einen wollen jedoch, dass ich Aristokratin bin, die Aristokraten behaupten, dass ich Demokratin bin. Ich finde mich beschränkt wie dieser arme Sterbende, den ein strenger Priester bei seinem letzten Atemzug fragt: Sind Sie Molinist oder Jansenist? Und das sind zwei christliche Kirchen. O weh, antwortet der arme Sterbende, ich bin Ebenist, Kunsttischler. Wie er kenne ich keine Parteinamen. Die einzige, die mich lebhaft interessiert, ist die für meine Heimat, für Frankreich, für mein Land. De Gouges sprach sich also gegen den politischen Richtungsstreit aus und sie appellierte stets an die Vernunft der handelnden Personen. Sie appellierte und sie glaubte an die Vernunft, sie glaubte an die Kompromissbereitschaft, an das gemeinsame Ziel der Revolution. Während sie nichts mehr fürchtete als die Aufwiegler, die politischen Hetzer, die Extremisten und Fanatiker. Der Mensch, sagt sie, ist zweifellos das undefinierbarste Wesen, allen anderen Tieren überlegen durch seine Klugheit, seine Vernunft und die Fähigkeit, seine Erkenntnisse zu erweitern, ist er jedoch dümmer und weniger menschlich als die wilden Tiere. Das sind die Überlegungen, die ich diese Nacht angestellt habe, als Folge einer Beunruhigung, die ich erfahren habe, anlässlich eines unerklärlichen Lärms, den ich von überall her gehört habe, und der mich, als er schließlich bis zu meiner Türe durchgedrungen war, in einen Schrecken versetzt hat, der jeden Dummen zum Lachen bringt, aber jeden wahren Weisen erzittern lässt. Die Zahl dieser Letzteren ist zum Leidwesen der Menschheit nicht beachtlich, und durch ein größeres Verhängnis beeinflussen die Ratschläge der überspannten Aufrührer das Volk mehr als die weisen Ansichten der umsichtigen Leute und guten Bürger. In vielen biografischen Rückschauen, aber auch zu ihrer Zeit, wurde De Gouges immer wieder vorgeworfen, Monarchistin zu sein. Darüber gibt es in ihren Schriften meiner Ansicht nach genauso viele Belege wie Gegenbeweise. Denn ich glaube, es war etwas anderes, worum es De Gouges tatsächlich ging. Sie wünschte sich eine friedliche, auf Konsens beruhende Veränderung des Staatsgefüges. Sie wünschte sich ganz konkrete Veränderungen in der Gesellschaftsordnung. Sie wünschte sich die Verwirklichung der aufklärerischen Gedanken und sie war dabei eben nicht auf eine spezifische Form der Umsetzung fixiert. Mehrfach wies sie auf die Wichtigkeit der Motive und auf der Ausrichtung des politischen Handelns hin. Und man kann durchaus sagen, nämlich gemessen an der Gesamtsumme ihrer Schriften, dass sie in vielerlei Hinsicht überlegter, gemäßigter und reformbereiter war, als das viele andere politische Agitatoren der Revolution gewesen sind. An Robespierre gerichtet hat sie zum Jahresende 1792 formuliert: Wenn ich für die Monarchie zu stimmen schien, geschah dies, weil ich der festen Überzeugung war, dass diese Regierungsform die dem Esprit français angemessenste sei. Aber könntest du deinerseits leugnen, dass meine diesbezüglichen Grundsätze deshalb weniger lauter waren? Und wenn ich wie Mirabeau versuchte, die konstitutionelle Monarchie zu bewahren, geschah dies zum Wohl aller, während du sagtest, dass du sie nur aus Liebe zu dir selbst zu zerstören versucht hast. Ihres politischen Engagements wegen wurde sie im Juli 1793 verhaftet. De Gouges hatte zu einer Wahl über die Regierungsform Frankreichs aufgerufen und sie hat vorgeschlagen, das Volk über die drei in Frage stehenden Regierungsformen abstimmen zu lassen. Es soll allen Departements vorgeschrieben werden, die Einberufungen der Primärversammlungen vorzunehmen. Drei Urnen sollen auf den Tisch des Präsidenten der Versammlung gestellt werden, von denen jede eine dieser Aufschriften trägt: Republikanische Regierung, eins und unteilbar, föderative Regierung, monarchische Regierung. Der Präsident soll im Namen des gefährdeten Vaterlandes die freie und individuelle Wahl einer der drei Regierungsformen erklären. Die drei Urnen war der Titel dieser Schrift und es war die letzte Schrift, die sie in Freiheit verfasste. Für freie Wahlen hatte sie sich schon früher mehrfach stark gemacht. Allgemeine Wahlen entsprachen dem Prinzip der Volkssouveränität. Und ihr Ausgang würde die Grundlage für Gesetze bilden, die das Gemeinwohl eher verwirklichen könnten, als die Machtansprüche der politischen Parteien es taten. Jeder Bürger ist Herr seines Willens und es ist nur der Wille der Mehrheit, der die Gesetze festlegen soll. Dieses Gesetz ist überall angezeigt und nichts kann es verdrängen. Wie schön wäre es, alle Menschen beipflichten zu sehen, ohne Waffengewalt, alleine durch die Macht der Vernunft. In den Schriften de Gouges findet sich, und hier ist ein Beispiel davon, eine Fülle an Aufrufen zu Frieden und Gewaltverzicht. Sie war eine entschiedene Gegnerin der blutigen Revolution und sie warnte davor, dass gewalttätige Auseinandersetzungen einer Lösung eher abträglich denn förderlich sein würden. Wenn ich, schrieb sie, genauso wie der Autor des erhabenen Gesellschaftsvertrags gewünscht habe, dass die Revolution unblutig stattfinden möge, dann deshalb, weil ich wie er befürchtet habe, dass nur ein vergossener Tropfen Sturzbäche zum Fließen bringen würde. Und sie stimmen mir zu, dass es nicht das Blut ist, das die Revolution stärken kann. Denn ich bin völlig überzeugt, dass die Franzosen von Aufstand zu Aufstand gehen werden, wie die Engländer, die nach 50 Jahren innerem Krieg noch immer keine Verfassung haben. Manuel, ein Pariser Verwaltungsamtsvorsteher, fand zu einer der vielen Eingaben de Gouges folgende Worte: Es gibt mehrere Wege, die zur Freiheit führen. Sie, Olympe de Gouges, hätte einen gewollt, der nur mit Blumen bestreut sein sollte. Gewalt war Olympe de Gouges in jeder Form ein Dorn im Auge und sie war konsequenterweise auch eine Gegnerin der Todesstrafe. Und zwar lange, bevor sie ihr selbst gedroht hat. Sie argumentierte gegen die Todesstrafe mit der Unantastbarkeit des Lebens. Beschmutzt eure Hände, schrieb sie, niemals mit dem Blut von euresgleichen. Gott allein hat das Recht, über das Leben der Menschen zu verfügen, weil Gott allein es ihm gibt. Nehmt einem Bösen die Mittel weg, seine Bosheit auszuüben, aber nehmt ihm nicht weg, was euch nicht gehört. Und diese Meinung verfolgte sie so konsequent, dass sie selbst in ihrer ganz persönlichen Verachtung für Robespierre und Marat so weit ging, ihnen nicht den Tod zu wünschen, sondern sie sagte über sie: Robespierre und Marat haben sich zweifellos mit allgemeiner Schande bedeckt, aber ihr Kopf ist heilig und wenn sie wahrhaft schuldig sind, dann obliegt es nur den Gesetzen, über sie zu befinden. Hier kommt also neben der Achtung für das Leben auch wieder ihre grundlegende Überzeugung von der Rechtsstaatlichkeit zum Ausdruck. Und in diesem Sinn und mit diesem Antrieb machte sie auch einen Vorschlag zu einer Reform des Strafrechtskodex. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass sie für ein humanes Strafrecht eintrat. Sie machte zum Beispiel den Vorschlag eines Volksgerichtshofs, der als Laiengericht organisiert sein sollte. Und sie hatte dabei eine Idee im Kopf, die man vielleicht den Vorläufer unserer heutigen Schwurgerichte und Schöffensenate nennen könnte. Sie spricht vom Recht auf angemessene Verteidigung mit ausreichender Möglichkeit zur Vorbereitung, zur Sachverhaltsdarstellung und zur Beweisführung, ganz nach unserem heutigen Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und sie schreibt etwa, verlasst euch niemals auf den Anschein. Schreibt den Menschen nie ein Verbrechen zu, ohne mehr als überzeugt davon zu sein. Also mehr als überzeugt. Und auch was den Strafvollzug betrifft, setzt sie sich für humane Bedingungen ein. Sie fordert das, und man kann in moderner Diktion vielleicht sagen, eine Ablösung des Vergeltungsgedankens durch das Prinzip der Besserung des Straftäters und des Schutzes der Gesellschaft. Mit einem Wort hat sie die Idee eines sehr modernen Strafrechtsgedankens. Von ihrem Engagement hinsichtlich der Frauen und der Abschaffung der Sklaverei haben wir heute schon gehört. Das lasse ich hier aus, aber diese Themen waren natürlich politisch überaus brisant. Und um nun ein möglichst vollständiges Bild ihrer gesellschaftspolitischen Ideen nachzuzeichnen, bleibt mir noch auf ihr Bemühen hinzuweisen, dass die Verteilungsgerechtigkeit und die staatliche Sozialverantwortung betrifft. Es stand ihr soziales Herz ganz am Beginn ihres politischen Engagements. Und es war ja der strenge Winter, die Missernte und die Hungersnot, die in Frankreich herrschten, die zu den ersten Volksaufständen führten. Diesbezüglich schrieb de Gouche 1788 an den König: Ach, Sire, zwischen dem Glück und dem Unglück gibt es eine vertretbare Lebenslage. Und diese ist es, in der Sie Erfolg glauben. Aber die, die herrscht und die ich Ihnen nicht ohne zu erzittern schildern kann, ist der beklagenswerte Zustand eines Drittels des Volkes, und zwar des empfehlenswertesten Drittels, der Maurer und der Männer, die auf dem Feld arbeiten, deren ganzes Vermögen nur in der Arbeit ihrer Hände besteht, um ihre Frauen und ihre Kinder zu ernähren. Seit einem Monat, als der Wintereinbruch sich mit härtester Strenge niedergeschlagen hat, sind die Arbeiten eingestellt. Den unglücklichen Arbeitern fehlt es an Beschäftigung und an Brot für ihre Kinder. Der Großteil hat als Zufluchtsstätte nur schreckliche Speicherböden, ohne Feuer, ohne Hilfe von irgendjemandem. Was wird aus ihnen werden? Unfreiwillige Betrüger, die die Natur und das Elend zum Verbrechen zwingen. Dieser traurige Anblick zeigt sich in jedem Moment des Tages. Und es gibt noch eine andere Art Unglücklicher, das sind die Alten. Ach, wie sehr mich ihr Schicksal gefangen nimmt. Während der schönen Jahreszeit beschäftigen sie sich noch mit irgendwelchen Arbeiten, die ihnen helfen, den Rest eines elenden Lebens in die Länge zu ziehen. Aber im Winter, im Frost, hat die Starre des Alters ihre bereits erschöpften Kräfte erst recht erfroren, und weil sie die Kraft nicht haben, ihr Brot erbetteln zu gehen, fehlen ihnen die allernotwendigsten Dinge zum Leben. Sie hüllen sich in Lumpen auf ihren ärmlichen Betten und man findet sie am Hunger gestorben und vor Kälte erstarrt. De Gouche beließ es allerdings nicht beim Aufzeigen der Not und des Elends, sondern sie machte auch ganz konkrete Vorschläge, wie diese soziale Misere zu lindern wäre. Und sie wies darauf hin, dass es nicht genügt, die Kirche oder karitative Einrichtungen mit diesen sozialen Fragen der Gesellschaft zu befassen, sondern dass es eine Sozialverantwortung des Staates gegenüber seinen Bürgern gibt. Es gibt, sagte sie, schöne Seelen, die gute Taten zugunsten der Bedürftigen leisten, aber es sind fremde Hände, in die sie ihre Wohltaten wandern lassen. Ihre Gaben sind immer schlecht verteilt und es sind fast niemals die wahrhaft Unglücklichen, die in Paris wirklich gerettet werden. Ach, könnte man nicht Häuser gründen, die nur im Winter geöffnet würden, für die Arbeiter ohne Beschäftigung, die Alten ohne Kraft, die Kinder ohne Unterstützung? Und sie forderte den König auf, den Staatshaushalt zu sanieren und danach so eine Art Katastrophenfonds einzurichten, nämlich konkret einige Millionen auf die Seite zu legen, um die Unglücklichen in Krisenzeiten, die dem Vaterland verhängnisvoll sind, zu unterstützen, wie epidemische Krankheiten, Hagelschlag, Frost, Überflutung, Hunger, um den Plagen vorzubeugen, von denen die schwache Menschheit nur allzu oft überwältigt wird. Sie forderte auch eine staatliche Stützung des Brotpreises, um den Hunger zu bekämpfen, An anderer Stelle fordert sie ein Krankenhaus für Frauen bzw. eine gynäkologische Klinik, in der Frauen unter hygienischen Umständen ihre Kinder zur Welt bringen können. Und sie forderte, die Lebensumstände der Bauern zu erleichtern, indem sie auf deren ganz spezielles Leid und die Notwendigkeit von deren Arbeit, nämlich für die gesamte Gesellschaft, hinwies. Ich weiß nicht, schrieb de Gouges, durch welches Verbrechen die Priester die Hälfte des öffentlichen Vermögens entwendet hatten, noch wie die Adeligen dahin gelangt waren, neben der friedvollen Hütte Paläste zu errichten und mit ihrem Prunk und ihrer Lasterhaftigkeit den bedürftigen Pflüger und den tugendhaften Bauern zu beleidigen, der mit seiner Wut und seinen Tränen das Feld begießt, das diese hochmütigen und eitlen Menschen ernährt. Und sie blieb dann auch nicht mit den Forderungen stehen. Also sie hat das Elend aufgezeigt, sie hat gefordert, dass es eine staatliche Hilfe geben muss, sondern sie macht dann auch noch einen ganz konkreten Vorschlag, wie dieser Staatshaushalt zu sanieren ist und wie in der Folge ein soziales System zu finanzieren wäre. Dazu hat sie einen Text verfasst, der den entsprechenden Titel trägt, Plan einer das Volk nicht betreffenden Steuer, die geeignet ist, den übertriebenen Luxus zunichte zu machen und die Finanzen des Schatzamtes zu vermehren und die für die Tilgung der Staatsschuld vorgesehen ist. Es geht also um eine Luxussteuer. Und man muss sich vor Augen halten, dass die Verteilung der Steuerlast in Frankreich im Ancien Regime äußerst ungleich war. Die Hauptlast trugen die Bauern, die nicht nur einen Fixbetrag an die Krone zu leisten hatten, sondern auch Abgaben an den jeweiligen Grundherrn und an die Kirche. Adel und Klerus waren indessen von direkten Steuern völlig befreit. Und Reformen bzw. Reformvorschläge, die die privilegierten Stände belastet hätten, waren nicht durchsetzbar, denn der König war mit seinen Gesetzesentwürfen von der Zustimmung durch die Parlamente abhängig. In den Parlamenten saß allerdings der Amtsadel, und also die Vertreter der bevorzugten Stände, und die wehrten sich gegen einen Privilegienabbau natürlich. Der Vorschlag de Gouges der Einführung einer Luxussteuer oder einer, wie sie es nennt, einer das Volk nicht betreffenden Steuer, sieht sehr detailliert vor, was als Luxus zu gelten hat und wofür also diejenigen, die sich solchen Luxus leisteten, eine staatliche Abgabe erbringen sollten. Das sind die Anzahl der Pferde und Diener eines Haushalts, das sind bestimmte Kutschen, es geht da über lange Strecken in diesem Text darum, dass es Fuhrwerke an Pferdewegen gibt, die der Fortbewegung dienen, dass es aber auch Gespanne und Kutschen gibt, die bloße Statussymbole sind und der Eitelkeit dienen. Sie wollte Schmuck und Mode besteuern, das Tragen von Wappen und Initialen, aber auch Immobilien wie Häuser und Palais, und sie wollte das Glücksspiel besteuern. Ob die Ideen Olympe de Gouges jemals eine Chance auf Verwirklichung gehabt hätten, lasse ich dahingestellt. Bedenkenswert sind sie allemal. Und ich möchte meinen Vortrag über ihr politisches Engagement nun damit beenden, indem ich nochmal ein Zitat lese, in dem sie an ihre Mitbürger eine sehr eindrückliche Frage richtet. In den Jahrhunderten des Unwissens haben die Menschen gegeneinander Krieg geführt. Im aufgeklärtesten Jahrhundert wollen sie einander zerstören. Welche Wissenschaft braucht es schließlich? Welche Staatsführung? Welches Zeitalter? Welches Lebensalter? Damit sie in Frieden leben werden. Das war's.